gemeinsam ein Gotteswort lesen vor dem Gebet. Ich möchte aus Galater 5 lesen. Vielleicht lesen wir das ganze Kapitel, es ist ja nicht lang. Galater 5. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Stehet also fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft spannen. Seht, ich, Paulus, erkläre euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird Christus euch nichts mehr nützen. Nochmals bezeuge ich es einem jeden, der sich beschneiden lässt. Er ist damit zur Beobachtung des ganzen Gesetzes verpflichtet. Aus der Verbindung mit Christus seid ihr ausgeschieden, wenn ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid dann aus der Gnade herausgefallen, denn wir erwarten durch den Geist das Hoffnungsgut der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Denn in Christus Jesus hat weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein irgendwelche Bedeutung, sondern nur der Glaube, der sich durch Liebe betätigt. Ihr hattet einen so schönen Anlauf genommen. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht mehr gehorchen wollt? Der Antrieb dazu kommt nicht von dem her, der euch beruft. Schon ein wenig Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Ich für meine Person habe das Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr eure Gesinnung nicht ändern werdet. Wer euch aber irre macht, er wird sein Strafurteil zu tragen haben, er sei, wer er wolle. Was mich aber betrifft, liebe Brüder, wenn ich wirklich noch die Beschneidung predige, warum verfolgt man mich da noch? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes aus der Welt geschafft. Möchten doch die Leute, die euch aufwiegeln, sich sogar verschneiden lassen. Ihr seid ja doch zur Freiheit berufen, liebe Brüder. Nur missbraucht die Freiheit nicht als einen willkommenen Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz findet seine Erfüllung in dem einen Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verschlungen werdet. Ich meine aber so, wandelt im Geist, dann werdet ihr sicherlich das Gelüst des Fleisches nicht vollführen. Denn das Fleisch widerstrebt mit seinem Begehren dem Geist und ebenso der Geist dem Fleisch. Denn diese beide liegen im Streit miteinander, dass ihr das tut, was ihr tun möchtet. Lasst ihr euch aber vom Geist leiten, so steht ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so weiter. Von diesen Sünden habe ich euch schon früher gesagt und wiederhole es jetzt, dass wer derartiges verübt, das Reich Gottes nicht ererben wird. Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit. Gegen derartige Geistesfrüchte kann das Gesetz keine Anklage erheben. Die aber Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir nun im Geist leben, so lasst uns im Geist auch wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre begierig sein, einander nicht zum Streit herausfordern, einander nicht beneiden. Bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, auch für diesen Gnadentag und auch für diese Stunde und besonders für dein teures und heiliges Wort, welches du an uns heute Abend gerichtet hast. In jener Zeit hat dein Knecht Paulus es an die Galater gerichtet, aber wir wissen, dein Wort hat noch die gleiche Kraft und die gleiche Gültigkeit behalten, o Herr. Und du hast Gnade geschenkt und hast uns dein Wort erhalten bis zu dieser Stunde, bis zu diesem Augenblick. Und heute sprichst du zu mir und zu uns allen durch dein teures und heiliges Wort. Treuer Gott, schenk mir Gnade und schenk uns allen Gnade, dass wir all die Worte, die du geredet hast durch deine Knechte und Apostel, dass wir sie beherzigen, dass wir sie befolgen, dass wir danach tun, dass wir danach leben, o Gott. Denn wir möchten eingehen in dein Reich. Wir möchten eingehen in deine Herrlichkeit. Und du hast uns die Dinge vor Augen geführt, die vor dir nicht bestehen können, o Gott. Schenk Gnade in meinem Leben, Herr. Schenk Gnade in unser aller Leben, wo wir nicht so sind, Herr. Reinige uns, reinige mich. Wir kommen so, wie wir sind und bitten dich, sei uns gnädig, o Gott. Hilf uns allen, nimm weg alle Fehler, alle Verunreinigung, o Herr. Herr, vielleicht mögen wir sagen oder in unseren eigenen Augen uns so gut vorkommen. Treuer Gott, schenk Gnade, dass wir uns im Spiegel deines Wortes sehen und nicht, Herr, auf unsere eigene Gutes sehen, o Herr, sondern in deinem Spiegel des Wortes sehen wir, dass nichts Gutes an uns ist. Sei mir gnädig, sei uns allen gnädig. Wir bitten dich, sei auch in dieser Stunde mit uns und rede weiter zu uns, o Gott, und segne alle, die nicht hier sein können. Segne, Herr, dein gesamtes Volk, überall an allen Orten, Herr. Wir bringen dir deine Kinder, Herr, und die vielleicht besonders in Not oder in Elend sind, o Gott. Wollest du dich ihrer erbarmen und sie segnen und sie beglücken, o Gott. O Herr, wir bitten dich aber auch, gehe nicht vorbei an uns, sondern segne uns, o Gott, und hilf uns, ist mein inniges Verlangen und mein Gebet. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Ich muss fast lächeln, aber wir haben ein solch kräftiges Wort gehört und das vor einem Gebet. Ein Wort Gottes vor einem Gebet sollte uns Mut machen zum Gebet und einladen und einleiten, aber das Wort ladet uns ein zu einer solch kräftigen Selbstprüfung, wie sie seinesgleichen sucht. Aber wir nehmen alles so hin, wie es kommt. Vielleicht soll es eine Ermahnungsstunde, eine Prüfungsstunde sein. Und was tut uns notwendiger als das? Ihr wisst, ich habe einen Rundbrief verfasst und habe mit der Vergangenheit abrechnen wollen. Und ich bin zutiefst erschüttert darüber, dass ich, nicht jemand anders, nicht du, und das meine ich mit aufrichtigem Herzen, dass ich so manch einmal bis über beide Ohren hineingesaust bin. Heute kann ich bis zum Ende meines Lebens niemandem mehr sagen, hör mal, wo hattest du deinen Verstand oder hast du die Bibel nicht gekannt und so weiter und so weiter. Ich habe dem Herrn gesagt, dass ich diese Lektion, die so bitter, die so schwer war, an der ich ohnehin bis zu meinem Lebensende tragen werde, denn so war es damals bei Adam. Er hat den Fluch Gottes nicht bekommen, aber der Boden, den er zu bearbeiten hatte, da waren Dornen und Distel. Adam, der ging ja mit Gottes Hilfe so weit frei aus, das Opfer war geschlachtet, die beiden wurden in Felle gekleidet und die Sache hatte Gott für sie geregelt. Aber das, was ihm bevorstand und ihn begleitete, war alles andere als schön. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Jeder von uns wird im Stillen seine ganz persönlichen Lektionen bekommen. Und wichtig ist, dass wir nicht dagegen ausschlagen, sondern sie an uns zum Segen gereichen lassen. Wir werden auch, ich meine wir alle, auf keinen einzigen mehr herabschauen können, nie mehr den Kopf schütteln können, denn wir alle haben in gewisser Hinsicht doch versagt. Und wenn man das so sieht, dann sieht man alle anderen genauso als Versager wie sich selber. Und dann rechnet man mit keinem mehr ab, sondern hat nur noch einen Wunsch, dass Gott mit uns zurecht käme. Und das wird ihm sicherlich gelingen, denn selbst wenn ihm etwas nicht ganz gelungen wäre, dann ist er ein Töpfer und er nimmt das Gefäß und wirft es auf die Töpferscheibe und dann gibt's keine Scherben, wie das bei uns wäre, sondern eine schöne Masse, die er wieder neu formen kann. Fragt mich nicht, wie das bei Gott möglich ist, aber so ist das. Denn die Lektion haben wir schon aus dem Propheten Jeremia durchgenommen an dieser Stätte, dass der Herr das zu tun vermag. Und es steht wörtlich, wenn ihm ein Gefäß nicht gelungen ist, dann formt er ein neues. Bei uns wären Scherben und in Ewigkeit kein Gefäß mehr, bei ihm keine Scherben, sondern ein neues, brauchbares Gefäß, das zum Segen gereichen kann. Wir haben ein Wort gelesen bekommen, wie ich schon sagte, das uns alle zu Boden schlägt, aber auch aufrichtet. Das ist die Art Gottes, zu tadeln, aber auch zu trösten. Immer, immer ist es so. Gott lässt keinen Menschen in der Verzweiflung. Wenn er etwas beanstanden muss, dann tut er's manchmal mit aller Härte, aber er tut es, um zu helfen. Und jedes Mal wird mitten in dem, was Gott sagt, ein Trost, eine Hoffnung zurückbleiben. Anders kennen wir Gott nicht. Sicher, wenn wir diese Schrift ernst nehmen, dann gibt es keinen, der ungeschoren davon kommt. Keiner von uns könnte sagen, Herr, das habe ich von Jugend an alles gehalten. Und der dem Herrn so sagte, ist heute unten. Stimmt's? Habt ihr die letzte Predigt Bruder Brennims gelesen? Oder kommen die noch erst raus? von dem reichen Mann und dem armen Jüngling. Nicht diese Predigt. Der Mann, der gesagt hat, Herr, das habe ich alles gehalten von Jugend an, der ist unten. Der ist unten. Und viele andere sind oben. Es kommt also nicht drauf an, dass wir sagen, lieber Gott, das alles, wen immer das hier angehen mag, aber ich, wie gesagt, fühle mich da nicht angesprochen. Wenn das so sein sollte, dann würde ich uns raten, zu Hause zu bleiben. Wenn so viel Selbstgerechtigkeit uns beseelt, dann weiß ich nicht, ob Gott uns noch einmal ansprechen kann. Nur wenn Gottes Wort wirklich im tiefsten Inneren des Herzens anspricht, mit dem hat Gott noch etwas vor. Wenn sein Wort uns nichts mehr zu sagen hat und nicht mehr anspricht, dann weiß ich nicht, was noch geschehen muss oder was Gott noch tun wird. Hier wird uns sehr deutlich gesagt, das Fleisch widerstrebt dem Geist und der Geist dem Fleisch. Das eine ist göttlich und wir mögen das jetzt glauben oder nicht, das andere ist teuflisch. Dazwischen steht der Mensch. Der Mensch wird entweder von dem Geist beseelt oder von den Geistern. Das eine ist der Geist Gottes, aus dem kommen alle Früchte des Geistes, und das andere sind Geister. Aber um das vielleicht doch deutlich zu machen an dem einen Wort aus dem Jakobusbrief, das wir auch oft genug gelesen haben, nur um zu zeigen, dass es nicht der Mensch allein ist, sondern dass es der Feind ist, der seine Sache tut. Jakobus 3, von Vers 14. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Zanksucht in eurem Herzen hegt, so rühmt euch nicht lügnerisch im Widerspruch mit der Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Wir würden meinen, eine solche Weisheit ist unsere Weisheit. Nein, nein, nein. So klug und gescheit sind wir alle nicht. Wenn diese zerstörerischen Eigenschaften, bittere Eifersucht und Zanksucht, das ist genauso wie Trunksucht und Rauchsucht und was alles noch kommt an Sucht. Und ob wir das ganz fassen wollen oder nicht, aber vor 100 Jahren hat noch niemand so direkt gewusst von der Sucht hier und der Sucht da. Aber in den letzten Jahren sind ja mancherlei Dinge an Bewegungen über die Erde gegangen. Eine Sucht hat sich breit gemacht. Und wenn nun Gläubige auch süchtig sind, ob sie nun streitsüchtig sind oder zanksüchtig sind oder welche Art diese Sucht nun sein mag, dann stimmt was nicht. Dann ist ein Dämon da und sonst nichts. Und ich erreiche den Punkt, wo ich beginne zu glauben, dass eine wahre Bekehrung mit Teufelaustreibung zusammenhängt. Warum hat der Herr gesagt, im großen Missionsbefehl, treibt Teufel aus? Schon in Matthäus 10, in Markus 16, überall. Und wenn solche Dinge da sind, dann ist, und ich möchte euch daran erinnern, Als Bruder Brenim diesen Vergleich gab mit dem Rauchen und mit dem Trinken, und er sagt, es ist ein Dämon, der in diesen Menschen ist, der diese Sucht bewirkt, und dann treibt er sie dazu und dahin, dass sie diese Sucht stillen. Aber es ist ein Dämon, der in den Menschen ist, der diesen Menschen versklavt, ihn süchtig macht, so dass er sich selber nicht helfen kann. Nun werden wir sagen, ja, du liebe Zeit, mein lieber Bruder Frank, was, zu wem sprichst du denn heute Abend? Ich zu keinem. Ich lass mich nur selber ansprechen und frage mich, besteht es mit mir, wie sieht's in meinem Herzen tatsächlich aus? Ihr wisst doch, wie schnell ein Streit vom Zaun gebrochen ist, und man ist auch immer im Recht. Anders geht's ja nicht. Und schon rühmt man sich lügnerisch im Widerspruch zur Wahrheit. Weil man Zeugnis abgelegt hat, ein neuer Mensch geworden zu sein, aber dann kommt die alte Bitterkeit und das ganze Alte wieder hervor. Und dann sagt uns hier Gottes Wort, das ist nicht die Weisheit, die von oben her kommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Und es geht noch weiter. Denn wo Eifersucht und Zanksucht herrschen, also nicht einmal nur sind, sondern die Herrschaft ausüben, da gibt's Unfrieden und alle Arten bösen Tuns. Die Weisheit dagegen, die von oben kommt, ist fürs Erste lauter, sodann friedfertig, freundlich, nachgiebig, reich an Erbarmen und guten Früchten, frei von Zweifel und ohne Heuchelei. Der Same aber, der Frucht der Gerechtigkeit, wird in Frieden für die gesät, die Frieden stiften. Wir sind wieder bei dem alten Thema. Aber ich frage mich jetzt, sollen wir uns neue Vorsätze stellen oder machen? Da denke ich an eine ganz alte Predigt, irgendeines alten Zeltevangelisten wohl noch, der mit mächtiger Stimme hineinrief, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Und das ist über 30 Jahre zurück, als ich das hörte, aber es geht mir nach. Nicht die Vorsätze, nicht das, was wir uns vornehmen, denn das können wir ja so tun, unser Leben lang, aber damit ist überhaupt nichts getan. Es muss tatsächlich etwas in uns geschehen, wodurch diese Sucht, diese Dinge, die nun nicht aus Gott sind, aus uns herausgenommen werden. Wir können sie nicht nur unterdrücken oder beschwichtigen oder so tun, als wären sie nicht da, sondern sie müssen heraus. Und ich meine, Gott muss etwas tun, aber ehe das geschehen kann, müssen wir begriffen haben, dass wir so vor ihm nicht bestehen können, dass wir nicht einen neuen Flicken nach dem alten, nach dem anderen auf ein altes Kleid setzen können, sonst reißt doch eines Tages alles wieder ab, sondern dass etwas Neues geschehen muss. Also nicht neue und gute Vorsätze, sondern ein neues, gründliches Erlebnis mit Gott. Wer hat ein Verlangen danach? Wen packt es noch? Wen spricht Gottes Wort noch an? Hier wird uns gesagt, denn das Fleisch widerstrebt mit seinem Begehren dem Geist und ebenso der Geist dem Fleisch. Ein ständiges Hin und Her, ein Kampf. Und es geht weiter, denn die beiden liegen im Streit miteinander, dass ihr das tut, was ihr tun möchtet. Lasst ihr euch aber vom Geist leiten, so steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Und dann kommt's sehr hart. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind Dinge, die uns vorgehalten werden nach so einer langen gläubigen Zeit. Und ich meine, wir sollten es ernst nehmen. Vielleicht hat Gott, und nicht nur vielleicht, sondern Gott wird es gut gemeint haben, um uns aufzurütteln und aufzuschütteln, um uns die Dringlichkeit des Erlebnisses mit Gott vor Augen zu führen, dass wir einfach sagen, Herr, so geht's nicht. Ihr wisst, wie schnell Partei ergriffen wird, wie schnell Neid sich breit macht, wie schnell all die Dinge da sind. Und dann ist es schon zu spät. In dem Moment, wo diese Dinge hervorkommen, aber wann kommen sie hervor? Doch nur dann, wenn sie noch da sind. Man kann nichts herausholen, wenn es nicht da ist. Wenn es aber hervorkommt, dann ist es da. Und vielleicht lässt Gott es sogar zu, um uns wissen zu lassen, Freunde, geht nicht darüber hinweg, sondern begreift, wie gut ich es mit euch meine. Wenn das noch auf euch zutrifft, dann seid ihr nicht das, was ihr sein sollt. Und ich meine, Gott will, dass uns allen geholfen wird, dass ein neues Wesen, ein neues Leben, völlig befreit von allem, was hier aufgeführt und was sonst noch zum alten Menschen gehört, dass wir durch die Kraft Gottes, durch die Kraft des Blutes und des Wortes und des Geistes neue Menschen werden. Menschen, die die List Satans erkennen. Wenn er irgendwo Parteiungen, wenn er irgendwo Neid, wenn er irgendwo Eifersucht, wenn er irgendwo, und das geschieht so sehr schnell. Aber dabei bleibt es ja nicht. Wir sehen von Anfang an bei Kain und Abel, was hat der Neid alles mit sich gebracht? Mord und Totschlag. Nein, wir sollten Geistesmenschen werden, aber das nicht durch einen guten Vorsatz. Das kann nur Gott in uns bewirken. Ich bin tief beschämt und trotzdem getrost im Aufblick zu Gott. Welch eine innige Gemeinschaft sollte uns sein, unter uns sein. Welch eine Verbindung mit Gott und zueinander sollten wir haben. Wie sollte unser Herz füreinander brennen und die erste Liebe uns schon längst erfüllt haben. Wenn's nach mir ginge, wir würden uns die Samstagnachmittage nehmen und zusammenkommen, um uns überhaupt mal kennenzulernen. Wir kennen einander ja gar nicht. Ja, soll ich nochmal sagen? Wir kennen einander doch gar nicht. In der Apostelgeschichte steht, sie kamen täglich zusammen. Niemand hatte noch eigenes im Sinn, sondern alle hatten alles füreinander, miteinander. Verbunden in dieser einen göttlichen Liebe. Heute muss man fast betteln, um mit jemandem Gemeinschaft zu haben. Der Drang ist nicht da. Es ist ein so großer Mangel. Ich sage euch, ich bin aufgewühlt wie das Weltmeer. So nahe vor der Wiederkunft des Herrn. So nahe vor den größten Segnungen Gottes befinden wir uns in diesem Zustand. Ich habe es gestern Abend gemerkt, wie vorsichtig man sein muss, wenn man gesagt bekommt, der Bruder so und so, ja? Und wenn man nicht zwei Seiten hört, dann ist das eine einseitige Sache. Und wisst ihr, was einseitig ist? Immer schief. Immer schief. Aber am besten ist, man hört gar keine Seite. Am besten ist, man legt alles dem Herrn hin und hält seine Zunge im Zaum. Das ist noch am allerbesten. Aber wir sind noch auf Erden. Und die Dinge werden an uns herantreten. Was tun wir damit? Kann Gott uns gebrauchen und bewahren in solchen Situationen? Wenn wir doch dahin kommen könnten, dass der Herr einem jeden seinen Bereich abstecken könnte und dass wir genau wüssten, dafür bin ich zuständig und da endet mein Zuständigkeitsbereich. Das ist der Bereich des Bruders, der Bereich der Schwester oder wo immer das sein mag. Und wir wirklich nur noch füreinander beten würden, ohne dass irgendjemand etwas sagt, eine Äußerung tut, die schon dem Dritten und dem Vierten und dem Zehnten eine Bürde werden kann. Und er schaut nach vorne und sagt, ja, der Bruder predigt dort, aber das und das ist wohl auch nicht so ganz richtig. Ihr Lieben, wir sollten uns von allem solchen fernhalten und erkennen, dass es die List des Feindes ist. Uneinigkeit, Misstrauen und alles, was damit verbunden ist, zu sehen. Dann kommen Zerwürfnisse, Selbstsucht und alles, was dazu gehört. Nein, Gott will erneuern. Gott will etwas tun. Und wir haben sein Wort gehört. Sein Wort ist der Same, den wir aufgenommen haben. Von selber wird niemand die Geistesfrüchte hervorbringen. Lasst mich euch sagen, selbst die Geistestaufe wird es nicht schaffen, wenn nicht der göttliche Same des Wortes in dem Gotteskinde Wurzel geschlagen hat. Da muss doch eine Pflanze, ein Baum da sein, an dem die Früchte wachsen. Es kann nicht nur im luftleeren Raum stehen, sondern muss ja tief gewurzelt sein. Wenn hier geschrieben steht, die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, dass man nichts mitbringen kann, aber dass Gott alles in Christus mitgebracht hat. Und in der einen Predigt, die wir gerade übersetzen, da führt Bruder Brenim aus, dass Gott, als er das Schöpfungswerk vollendet hatte, war für ihn nichts mehr zu tun. Er hatte alles getan. Er ruhte aus. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, dann hat auch Christus sich, nachdem er alles vollbracht hatte, zu Rechten der Majestät Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis alle Feinde zum Schemel seine Füße gelegt werden. Er hat alles getan. Und so wie Gott als Schöpfer eine Ordnung in das gesamte Universum hineingelegt hat und alles gemäß seinem gesprochenen Worte verläuft, so hat Gott, der uns in Christus begnadigt und erlöst hat, in diese erlöste Gemeinde das Wort hineingelegt, damit alles durch sie gemäß seinem Worte vonstatten geht. Wie weit sind wir da von der göttlichen Ordnung noch entfernt. Und dennoch sind wir der Sache nahe gekommen, indem wir erkennen, dass es so nicht weitergeht. Und ich möchte keinem den Unglauben mehren, denn davon haben wir alles sicherlich in Stunden, wo es uns nicht gar so gut geht, jeder selber genug. Nein, aber reell wollen wir bleiben. Wenn wir daran glauben, dass alle Dinge wiedererstattet werden sollen und müssen, dann kommen wir nicht daran vorbei, dem Herrn zu sagen, o Gott, so wie unsere Brüder und Schwestern dich am Anfang erlebt haben, so wollen wir dich erleben. Was nützt es uns, das Wort gehört zu haben und am Ende nicht bereit zu sein? Dank sei Gott heute, dass er der Vermischung mit Schrecken ein Ende gemacht hat. Gott will am Ende eine reine Braut haben, eine Braut Christi, unvermischt, ohne eigene Anstrengung, sondern von Gott begnadigt. Eine Braut, in der er alles tun konnte, die sich ihm zur Verfügung gestellt hat. In mir ist ein tiefes Verlangen danach, dass Gott uns noch einmal gnädig sein könnte. Im wahrsten Sinn des Wortes. Und das, was noch mangelt, tun könnte in jedem Einzelnen von uns. Und dann urteilen wir niemanden mehr, schauen auf keinen herab, sondern schauen zu dem Boden, zu dem Staub, von dem wir genommen wurden, und zu dem Gott im Himmel, zu dem wir aus Gnaden gehen dürfen. Beides gehört zusammen. Einerseits unser Elend, und so sagt es die Heilige Schrift. Weinet und heulet ihr, die ihr euer Elend spürt. Wehe dem, der es nicht mehr spürt, der darüber hinweggeht und bei sich selber denkt, es ist alles in Ordnung. Nein, so ist es nicht. Unser Gott will in uns die göttliche Ordnung schaffen. Wir werden es nie vermögen. Wir werden die Dinge so schön unterdrücken. Aber damit ist keinem gedient. Ich persönlich sehne mich von ganzem Herzen danach, dass Gott etwas so Vollkommenes tun könnte. Wir werden dabei immer noch Menschen bleiben, aber nicht Menschen voller Streitsucht, voller Unzucht, voller Ausschweifung, voller Zauberei und Feindseligkeiten und Zerwürfnissen und Selbstsucht und Zwietracht und Parteiungen, Neid und Trunksucht und so weiter und so weiter, sondern Menschen, an denen der zweite Teil erfüllt wird, nämlich die Früchte des Geistes, offenbar werden können. Das geschieht in denen, die die Erlösung erlebt haben. Und Geschwister, wir haben es hier betont und auch in der Predigt Bruder Brennims übersetzt. Die Bekehrung muss von oben her eine Antwort erfahren. Jeder Bekehrte braucht eine göttliche Antwort. Und wir haben das klarstens durchgenommen. Und ich hoffe, dass wir es auch verstehen. Der Geist Gottes wirkt ja nun schon und leitet zur Buße. Der Geist Gottes ist gesandt worden, der Welt die Augen zu öffnen, von der Sünde zu überzeugen, und vom Gericht und von der Gerechtigkeit. Im Grunde genommen beginnt der Geist Gottes an denen, die noch gläubig werden sollen, ja schon zu wirken. Und wir alle können uns daran sehr wohl erinnern, dass der Geist Gottes in mächtiger Weise gewirkt hat. Aber das ist noch nicht das Ende des Wirkens des Geistes. Es geht ja von der Überführung, von der Sünde und von der Gerechtigkeit, vom Gericht. Dann leitet er zur Buße, dann zur Erneuerung, zur Wiedergeburt, bis hin zur Erfüllung und Versiegelung, so dass es tatsächlich an nichts mehr mangelt, dass wir jedes Wort, das wir lesen, irgendwie gerechtfertigt sehen in unserem Leben. Wenn da geschrieben steht, er, der euch gesalbt hat mit seinem Geist, dass wir sagen, ja, Herr, das ist geschehen. Wenn geschrieben steht, ihr seid erneuert worden durch den Geist, der reichlich über euch ausgegossen wurde, dass wir sagen, ja, Herr, so ist es geschehen. Und wenn da geschrieben steht, ihr wurdet mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet, dass wir sagen, ja, Herr, das ist geschehen. Aber wenn wir nicht sagen können, ja, Herr, es ist geschehen, was müssen wir dann sagen, um ehrlich zu sein vor Gott? Dann müssen wir sagen, oh mein Gott, das ist noch nicht geschehen. Und wir gehen weiter und die Liste wird ja fortgesetzt. Und wir stellen fest, das ist noch nicht geschehen und das nicht und das nicht. Gott will uns nicht der Hoffnungslosigkeit preisgeben. Er will uns aber klar sagen, meine Kinder, wenn ihr vor mir bestehen wollt, dann muss ich jedes Wort Gottes an euch erfüllen. Dann muss jede Verheißung wahr werden. Dann müsst ihr erneuert werden. Dann muss eine Wiedergeburt, ja, dann muss eine neue Kreatur. Dann muss mein Leben in euch sein. Mein Geist muss die Frucht des Geistes in euch hervorbringen können. Dann muss das alles kommen. Wie gesagt, ich sehe meine eigenen zu kurz kommen in einem solchen Ausmaß, dass ich hier wahrlich meine Stimme nicht laut erheben kann. Aber Gottes Wort spricht uns alle gleichermaßen an und es scheint mir, als reiche uns der Herr nicht nur eine, sondern beide Hände. Und er breitet sie aus und will uns sagen, höret, ich meine es gut mit euch. Ich will, dass ihr an dem Tage vor mir bestehen könnt. Also, Gott zeigt uns den Weg. Und glaubt es mir, selbst der größte Tadel, wenn er vom Vater im Himmel in Liebe ausgesprochen wird, dann merken wir doch, dass Balsam alles einhüllt und alles umgibt. Und wir sind nicht in Verzweiflung, sondern im Glauben gestärkt und sagen, treuer Herr, lass doch jedes Wort wirklich Wahrheit in meinem Leben werden. Wenn die Bibel von Wiedergeburt spricht, sagen wir, Herr, ich möchte das Erlebnis so machen, wie es im Buche Gottes steht und wie du es gedacht hast, als du die Forderung stellst. Noch mit jedem anderen Erlebnis. Erst dann werden wir aus dem ersten Bereich in den zweiten hinübergebracht worden sein. Genauso wie geschrieben steht, wohl Johannes 5, 24, eine Bibelstelle, die Bruder Brenne mit Vorliebe zitierte. Unser Herr sprach, wer an mich glaubt, oder lasst mich lesen, der ist vom Tode ins Leben hinübergegangen. Ich meine, es war und ist immer noch Johannes 5, 24, mal sehen, ob das überhaupt stimmt. Ja, Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass dann trotzdem geschrieben steht, und zwar im Epheserbrief, im 4. Kapitel von Vers 23, dass ihr dagegen im tiefsten Inneren eures Geistes Lebens erneuert werden müsst und den neuen Menschen anzieht, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Reinheit. Und dann wird uns gesagt, darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Wir sind ja untereinander Glieder. Zürnet ihr, so sündiget dabei nicht. Lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen. Und gebt dem Verleumder keinen Raum. Der Dieb stehle nicht mehr oder fortan nicht mehr, sondern arbeite vielmehr angestrengt und erwerbe mit seiner Hände Arbeit das Gute. Und was immer dort noch alles so kommt. Wichtig ist auch Vers 25. Wenn wir nun im Geiste leben, so lasst uns auch im Geiste wandeln. Es ist tatsächlich möglich, das eine ohne das andere. Dass wir das Leben des Geistes in unserem täglichen Wandel durch die Frucht des Geistes aus Gnaden ausleben könnten. Denn darum geht es. Wenn wir nun im Geiste leben, so lasst uns auch im Geiste wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre begierig sein, einander nicht herausfordern, einander nicht beneiden. Man merkt schon, wo der Geist aufhört, wo der Wandel im Geiste aufhört und wo das eigene Ich wieder einsetzt, eitle Ehre, einander herausfordern. Man lässt sich aus der Reserve locken. Und dann kommt es natürlich noch hinzu, einander nicht beneiden. Alles das sollte herausgenommen werden, dass wir wirklich sagen, o mein Gott, mach du in uns und an uns etwas zu deiner Ehre. Lass uns eine Bekehrung erleben, eine Erneuerung, eine Wiedergeburt, eine Taufe mit Heiligem Geist und mit Feuer, eine Versiegelung durch den Geist, wie du es in deinem Worte verheißen und wie du es unseren Brüdern und Schwestern am Anfang gegeben hast. Wir haben alle mitgelesen von Vers 13. Ihr seid ja doch zur Freiheit berufen, liebe Brüder. Nur missbraucht die Freiheit nicht als einen willkommenen Anlass für das Fleisch, sondern dienet einander durch die Liebe. Darüber haben wir gesprochen, einander durch die Liebe dienen zu können. Jeder Dienst, der nicht in die Liebe Gottes eingebettet ist, geht daneben. Die Liebe Gottes ist doch wie das Öl. Das Öl. Ohne das Öl geht gar nichts. Dienet einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz findet seine Erfüllung in dem einen Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich weiß nicht, ob das nun tatsächlich, ja, steht wohl in der Bergpredigt geschrieben, was ihr wollt, das euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen zuerst. Steht das geschrieben? Ja, steht sogar in der Bergpredigt geschrieben. Aber auch hier kommen wir, wenn wir es selber tun sollten, zu kurz. Es wird uns nicht gelingen. Aber wenn die Liebe Gottes in unserem Herzen ist, dann wird es die Liebe sein, die uns drängt und treibt. Denn das ganze Gesetz findet seine Erfüllung in dem einen Gebot: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und frisst, so sehet zu, dass ihr nicht voneinander verschlungen werdet. Hier spricht der Apostel nicht von Ungläubigen, sondern von gläubigen Menschen, von denen, die einen wunderbaren Anlauf, einen schönen Anlauf, so steht's in Vers 7, genommen haben. Was nützt der Anlauf? Das Ende wird gekrönt. Und die Frage ist, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht mehr gehorchen wollt? Der Antrieb kommt nicht von dem, der euch beruft, natürlich nicht. Der Geist Gottes wird immer den göttlichen Antrieb geben und zum Worte Gottes zurückleiten. Es heißt hier, schon ein wenig Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Ihr könnt euch daran erinnern, ich habe es hier ja auch gesagt, wie schön haben unsere Mütter diesen alten Rest, haben den das, was zum Sauerteig gedacht war, doch so schön geknetet und schön gemacht. Und später wurde es in das neue Mehl gemengt und siehe da, alles blähte sich auf und man guckte und schaute, wie der Teig aufging, so hat man es ja gesagt. Hier heißt es, ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Wir könnten da zum Korintherbrief gehen, es ist so viel zu lesen, aber dazu sind wir ja heute nicht allein hier, sondern den Herrn im Gebet zu suchen, ihm alles zu sagen. Und wir wissen, dass er treu ist, er würde so nicht mit uns reden. Und dennoch, wie ich schon vorhin sagte, ist uns die helfende Hand Gottes entgegengestreckt worden. Keiner braucht zu verzweifeln, keiner zu Schanden zu werden, aber keiner sollte an dem vorübergehen, als hätte Gott uns nicht etwas zu sagen. Wir alle wollen uns im Gebet zu ihm nahen. Und einfach mal beten, Geschwister. Einfach beten. Ganz, ganz wichtig ist es, dass wir alle unsere Verbindung im Gebet zu Gott suchen. Gott ist treu. Ich bin davon überzeugt, wenn er noch mit uns spricht, dann, weil er Absichten der Liebe mit uns hat. Wenn Menschen miteinander nicht mehr sprechen, dann ist es sehr schlimm. Dann bleibt zum größten Teil nur noch das Gericht und der Urteilsspruch. Wenn Gott noch redet, dann ist noch immer Hoffnung. Dann ist immer noch Hoffnung. Und ich bin getrost in meinem Gott und weiß, er hat uns bis hierher gebracht und er wird uns hindurchführen zur Ehre und zum Preise seines Namens. Amen. Lasst uns kommen und anbeten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Herr, das Ende aller Dinge steht nahe bevor dir. Deshalb redest du mit uns in einer solch deutlichen Weise. Wir haben einen schönen Anlauf genommen. Herr, Wir sind aufgehalten worden. Und du sagst in demselben Galater, wer hat euch bezaubert? Wer hat euch irre gemacht? Er wird es zu büßen haben. Aber Herr, damit wollen wir uns jetzt nicht auseinandersetzen. Jetzt geht es um mich, um uns, einen jeden ganz persönlich, einen neuen Anlauf zu machen, nicht stehen zu bleiben, sondern Bilanz zu ziehen, einen Schlussstrich zu machen und einen neuen Anfang mit dir zu tun. Herr, dass du alles wiedererstatten könntest, wie du uns dein Wort erstattet hast, dass alle Dienste, alle Gaben, alle Früchte, dass alles zurückkommt in deine Gemeinde. Ach Herr, dass wir dich kennenlernen, einander finden in deiner göttlichen Liebe, dass jeder jeden annehmen könnte, wie Gott uns in Christus angenommen hat. Ach mein Gott, mach allem Negativen ein Ende, allen Gedanken, allen Worten, allen Gesprächen, Herr. Alles, was nicht aufbaut, zerstört. Mein Gott, mach uns zu Menschen, an denen du Wohlgefallen haben kannst. Menschen, die dir vertrauen, die dir glauben. Herr, du hast mit uns geredet. Dein Wort ist ein Same. Wir haben diesen Samen in uns aufgenommen. Lass nun den Regen kommen, damit der Same hervorgebracht wird. Herr, diesen Glauben habe ich, dass du am Ende dieses Zeitalters gemäß der Aussage deines vollkommen geoffenbarten Wortes eine Ernte haben wirst. Ich danke dir dafür und ich will glauben, Herr, dass am Schluss alle Hindernisse herausgenommen worden sind. Und du bist mein Zeuge, o Gott. So dieses Traumgesicht von dir war, als ich das Weizenfeld sah, das überreif, goldgelb war, die Ähren voll sich neigten, dass kein Unkraut, kein Distel darin war, reiner Weizen, wie er nur sein konnte. Herr, die Ernte muss noch eingebracht werden. Ich bitte dich, treuer Gott im Himmel, lass es uns miterleben und Anteil daran haben, dass sie eingebracht wird in letzter Minute, wenn sich schon alle Wolken des Gerichts zusammenziehen und alle Hoffnung aufgegeben haben. Plötzlich greifst du ein. Licht strahlt durch die Öffnung der Wolken hindurch und beleuchtet nicht den ganzen Erdkreis, sondern das Weizenfeld. Und es wird eingebrannt. Mein Gott, hier sind wir. So du andere gebrauchen willst, tu es. Wollest uns den Anteil, den du uns in deinem Reiche zugedacht hast, erkennen lassen. Und gemeinsam bitten wir um klare und wahre Erlebnisse mit dir. Herr, um klare Leitung deines Heiligen Geistes in allem, was noch getan werden soll. Deinem Namen geben wir jetzt schon für alles die Ehre. Halleluja. Amen. Amen.